Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 152, Mitte Juni. Pip, meine erste Frage an dich: Was ist los mit dem LinkedIn-Algorithmus?
Ich sehe gerade.
Und wieso ist dein Ton von deinem Rechner noch an?
Genau, den habe ich jetzt. Neulich gab es einen Podcast, kann man sagen, bei Alles auf Aktien, bei der Barki vom Digital Leaders Fund zu Gast. Da war im Hintergrund ständig die Outlook-Message zu hören. So, aber ich habe es jetzt ausgemacht. Ansonsten aber fand ich einen interessanten Podcast, ehrlich gesagt. Keine Werbung und so, aber kann man empfehlen. Hat weniger Quatsch erzählt als der Durchschnittsgast. Inklusive mir. Jetzt habe ich vergessen, was ich frage. Achso, LinkedIn. Habe ich doch ausführlich auf LinkedIn geschildert.
Ja, too long didn't read.
Genau, also mein Eindruck ist, und es ist mir aufgefallen, weil ein guter Freund hat einen Podcast gestartet, Marius von HeyJobs, unentbehrlich heißt der Podcast, kann man mal reinhören, geht so um die Probleme beim Fachkräftemangel. Die erste Folge ist draußen. Ich habe mich überlegt, wie kann man das promoten oder helfen, und entweder fange ich an zu schreiben und merke dann, ach so, jetzt müsste ich einen Link posten, und dann weiß ich schon, der Post bekommt eh keine Reichweite, oder ich lasse es gleich oder denke, LinkedIn ist nicht der richtige Weg. Also man zensiert sich meiner Meinung nach, oder ich tue das zumindest, weil ich glaube, teilweise diesen Algorithmus sozusagen zumindest beobachten zu können. Verstehen kann ich natürlich nicht, das kann nicht mal der ihn geschrieben hat, aber beziehungsweise kein Algorithmus, sondern sozusagen das Ergebnis von Machine Learning höchstwahrscheinlich. Deswegen zensiert man sich selber, und ich poste eigentlich nichts mehr, wo Links drin sind, weil ich weiß, im Zweifel erreicht das niemand. Oder immer weniger. Das klingt jetzt auch noch, wer ist das denn? Sekunde. Das war jemand von eBay Kleinanzeigen, die ein Puzzle abholen wollte. So, wo war ich stehen geblieben? Der Eindruck ist, dass sobald man einen Link zu einer externen Ressource benutzt, also einen ausgehenden Link, scheint man deutlich weniger Reichweite zu bekommen. Und mein Verdacht war, dass das dadurch passiert, dass man LinkedIn das Nutzerverhalten beobachtet und insbesondere darauf schaut, wie viel Zeit man auf LinkedIn verbringt. Würde man auf einen externen Link klicken, dann verlässt man das Netzwerk, ja, und damit würde die Session, sozusagen so ein Session-Timeout eintreten. Man benutzt keine weitere Funktion mehr, und das könnte von einem Algorithmus, der eventuell die auf die falsche KPI optimiert, dann missverstanden werden, als das war jetzt eine schlechte User Experience, weil ich ja LinkedIn verlassen habe daraufhin. Es hat sich dann jemand von LinkedIn gemeldet und gesagt, dass das nicht der Fall ist. Also ich hätte dann vorgeschlagen, was man eigentlich machen sollte, ist sozusagen wieder mehr Links zu zeigen. Das ist gar nicht so einfach, weil es ja trainiert ist. Also es ist ja kein Algorithmus. Das heißt, du kannst es auch nicht einfach so verändern, sondern es wäre gar nicht so einfach, das wieder umzutrainieren. Aber man müsste eigentlich mal über einen längeren Zeitraum Nutzern mehr Links zeigen und dann gucken, ob die Gesamtnutzungsdauer, die Gesamtzeit, die man oder Sessions, die man auf LinkedIn verbringt, innerhalb von 30 oder 90 Tagen, ob die nicht vielleicht sogar hochgeht dadurch. Also ob das wie so ein Twitter funktionieren kann irgendwann. Das war mein Vorschlag. Das ist auf erstaunlich viel Zuspruch gestoßen. Also den Eindruck scheinen mehrere Nutzer und Nutzerinnen zu haben, dass das genauso ist. Eine der Resultate daraus ist natürlich, dass gerade dadurch, indem man das eine diskriminiert, incentiviert man natürlich auch diese ganze Selbstdarstellerei, dass Leute über sich selber schreiben, irgendwelche manchmal sinnvoll, manchmal belanglosen Texte. Und dadurch, LinkedIn hat ja schon bei manchen Leuten den Ruf, dass sie so sagen, das ist ein Netzwerk der Selbstdarsteller und Promoter irgendwie. Und es macht ja auch Sinn, wenn ich auf externe, auf andere Inhalte, egal wie gut die sind, nicht verweisen kann oder wenn das nicht gesehen wird, dann das, was übrig bleibt, muss dann ja selbstreferenziell sein, fast zwangsläufig, oder zumindest gibt es ein gewisses Bias in die Richtung dann. Genau. Und dann hat, nachdem wirklich viele Leute damit interagiert haben, sich tatsächlich jemand von LinkedIn auch gemeldet und gesagt, dass sie nicht auf Time Spent in App optimieren. Lynn hat geschrieben: Hi Philipp, I work at LinkedIn on the Feed Product. Lynn is Director of Product Management at LinkedIn. We are not optimizing for time spent in app because it's not what we've heard from our members that they want from the product. Posts that are successful in LinkedIn spark conversations and great discussions with your network. Und dann verlinkt sie einen Artikel, der aber nicht besonders aufschlussreich ist, um ehrlich zu sein. Spark conversations and discussions, daraus würde ich jetzt lesen, das hat sie glaube ich noch nicht bestätigt, dass dann hohe Engagement-Raten mit dem Content im Sinne von Kommentaren und vielleicht Reactions, also den Reaktionen darauf, könnten das sein, was LinkedIn dann tatsächlich sozusagen als Optimierungskriterium nutzt. Das heißt, man muss das Ziel, sozusagen, um Reichweite zu bekommen, wäre dann möglichst viele Leute sozusagen zu motivieren, in den Kommentaren teilzunehmen, und sozusagen das wiederum würde ja an den gleichen dunklen Ort führen, wo Facebook gelandet ist, oder? Weil dann, also wenn ich ich weiß genau, wie ich viele Kommentare generieren kann. Das geht ganz schnell. Das mache ich manchmal bei uns auf dem Discord-Server. Nein, aber, oder wir können auch mal Wahlrecht diskutieren. Das soll auch helfen, habe ich gehört. Also ich glaube, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist. Man könnte ja Link-Klicks als ein Kriterium auch nehmen. Und damit würde man ja sehen, ob Content, externer Content interessant war für die Nutzer. Na, wie auch immer, ich wünsche mir einfach, dass LinkedIn, weil es ja schon eine sehr, sehr interessante Audience ist, dass man da mehr Inhalt teilen könnte, aber auch mehr spannenden Inhalt, externen Inhalt finden könnte, so wie es bei Twitter ist. Aber vielleicht ist die Wahrheit auch, dafür ist halt Twitter da und Twitter macht das einfach 10-mal besser. Und dann soll LinkedIn halt irgendwie dieses im Kreis masturbieren sein und auch auffallen, weiß nicht. Ich fand's aber schade. Und ein gutes Beispiel übrigens für, dass diese polarisieren oder drin oder kontroversen Inhalte oder auch emotionalen Inhalte deutlich mehr Reach bekommen ist. Also dieser Post, der jetzt schon sehr, sehr gut rezipiert wurde, hat 160.000 Impressions gehabt, was schon sehr viel ist. Ich selber habe rund 20.000 Follower, also der ist deutlich weitergereist, wie man sieht. Aber zum Vergleich, dieses Anti-Schusswaffen-Video von Steve Kerr, dem Golden State Warriors Trainer, hat fast 1 Million Leute erreicht. Da war kein Link drin, sondern ein Video. Aber natürlich was Leute unheimlich stark, also da gab es 260 Kommentare allein, 700 Mal geteilt wurde es. Natürlich funktioniert das besser. Aber ob das jetzt der Inhalt ist, den ich wirklich auf LinkedIn sehen will, da bin ich mir eben gar nicht so sicher. Das war ja auch eher ein Test, der auch sehr gut funktioniert hat. Ich weiß es nicht.
Ja, ich habe auch eine kleine LinkedIn-Erfahrung die Tage gemacht. Wir haben ja jetzt, Earnings Season ist ja mehr oder minder vorbei. Und dann habe ich über unseren Account, einmal auf Twitter, einmal auf LinkedIn, gefragt nach Fragen. Hab natürlich auch, also Fairness halber muss ich sagen, ich habe über meinen eigenen Account nochmal den Doppelgänger-Account geretweetet. Aber das Ergebnis ist schon krass. 37 Comments bei Twitter und 2 Comments bei LinkedIn. Das fühlt sich so an wie früher die Facebook-Pages, die irgendwann, also in die man viel Zeit investiert hat, indem man kostenlos Leute erreichen konnte und dann über die Zeit immer weniger erreichen konnte und immer mehr zahlen musste, um dann wirklich noch sichtbar zu sein.
Könnte auch daran liegen, dass wir von dem Doppelgängerprofil auf LinkedIn nicht regelmäßig posten. Also gibt es eigentlich keinen Track Record, ne? Und dass Leute vielleicht eher anonym auf Twitter bereit sind, dumme Fragen zu stellen, als auf LinkedIn, wo ihre Mitarbeiter oder Kollegen. Ja. Und Kolleginnen mitlesen, oder? Vielleicht ist es dann schon so, dass es gibt eben für jeden Use Case ein Netzwerk und wenn ich einen Podcast oder eine gute Studie teilen will, dann mache ich das eben eher auf Twitter, weil auf LinkedIn müsste ich dazu per Screenshots lauter Slides bauen. Um zum Beispiel die Ergebnisse einer Studie zu teilen, wäre der einzige Weg auf LinkedIn, das in lauter Slides zu zerhacken und eine Slideshow draus zu machen. Ansonsten würde es sehr begrenzt sein im Reach, würde ich behaupten. Einzelne Slides mit plakativen Zahlen, so dieses E-Commerce-Wachstum zum Beispiel, was ich mal gepostet habe, das funktioniert schon noch gut auf LinkedIn, wenn das hilfreich ist. Aber eigentlich ist es zu kompliziert, weil ich muss immer einen Umweg finden, um dieses Feed zu hacken eigentlich, was echt wenig Spaß macht und dann macht man es lieber direkt auf Twitter.
Du hast dich die letzten Monate ja viel mit so 10 Minuten Supermärkten beschäftigt. Meine Frage, die mir heute oder gestern so kurz gekommen ist, wäre die Lösung nicht, dass man bei diesen Angeboten auch Selbstabholer machen könnte? Also werden so ähnlich wie E-Commerce-Firmen, die auf einmal Retail-Stores gemacht haben, werden nicht Online-Supermärkte oder Fahrrad-Supermärkte irgendwann auch zu Selbstabholer-Supermärkten?
Omnichannel Quick-Commerce, Click and Collect.
Ja, oder ich spare mir die 1,90 und hole das Zeug selbst ab, weil es wurde ja sowieso jetzt irgendwie an jeder Ecke so ein Ding hingestellt.
Ja, komisch, dass da noch schon, ich weiß gar nicht, ob mal jemand darüber nachgedacht hat, ehrlich gesagt. Also das Picking ist ein relativ effizienter Prozess. Problematisch wäre so ein bisschen, die Ware dann so lange dort stehen zu lassen. Also ich finde es erstmal eine gute Idee. Wenn Leute das machen wollen, ist das schon gar nicht doof.
Danke,
ein Lob. Problem ist ein bisschen, du musst die Ware lagern, wenn da mal Tiefkühlsachen drin sind oder Fleisch, Hackfleisch oder sowas, dann kannst du es nicht einfach im Laden stehen lassen. Du willst aber
auch dafür habe ich eine Lösung. Locker.
Wie locker?
Es gibt so ähnlich wie so ein DHL oder Amazon Locker, gibt es vor der Location einen Locker, da gibt es Kühllocker und Normallocker, da steht das Zeug drin und es gibt halt den Deal, dass die Person das in den nächsten 4 Stunden abholen muss, wenn nicht, wird es gespendet.
Das hast du dir bei den Sylt-Punks oder abgeguckt, den Trick mit dem Locker, oder? Die sich, haben wir das schon erzählt? Nee, ne?
Bester Growth-Hack des Jahres.
Das ist auf jeden Fall Profitrinkerei. Ey. Da haben sich Leute nach Sylt ins DHL-Locker oder Amazon-Locker Schnaps bestellt, um den nicht mit dem Zug mitnehmen zu müssen. Finde ich höchst professionell. Die Locker nehmen natürlich wieder viel Platz weg und in Straßen, sagen wir, öffentlichen Straßenraum darfst du sie nicht stellen. Du könntest natürlich die Storefront dazu nutzen. Die ist ja ein relativ toter Platz bei dem Modell. Die Frage ist, wie viele Kunden möchten das wirklich? Da sparst du jetzt ja nur die Zeit sozusagen im Supermarkt selber.
Ja, oder du sparst ja auch die Zeit, zu Hause zu sein. Also wenn man jetzt sagt, die Leute gehen wieder mehr ins Büro und sind nicht mehr so viel zu Hause und wollen irgendwie zu Hause nicht gestört werden oder das Geld sparen oder sowas. Und es ist eh convenient, weil es auf dem Weg nach Hause ist. Es ist natürlich einfacher, die Sachen gepickt zu bekommen, die Tüten abzuholen und hochzutragen, als alles andere.
Ja, also der Mehrwert wäre dann, dass dir das Picken in der App besser gefällt als in einem echten Supermarkt. Ja. Und dann, du würdest die Zeit an der Kasse sparen, aber die ist ja gar nicht so lang in der Regel, außer zu absoluten Stoßzeiten. Ich weiß nicht, also aus Unit-Economics-Sicht ist das total spannend. Ich weiß auch nicht, bei wie vielen Leuten das auf den Geschmack trifft. Für mich selber wäre es ehrlich gesagt nicht so interessant.
Und dann, ich habe einen.
Wie bist du denn darauf gekommen?
Ich habe dir gerade einen Link über Discord geschickt. Und zwar ein Kollege von mir, Alan, der versucht mich seit 3 Jahren zu überzeugen, dass ich Why Own It wiedererleben sollte. Also diese App, die ich mal gehabt habe, wo man sich Produkte von Freunden und Nachbarn leihen kann. So, jetzt habe ich die Tage das erste Mal ein Modell gesehen, von Alan geschickt bekommen. Und du musst mir jetzt ausreden, dass das eine gute Idee ist. Folgendes. Das ist ein holländisches Startup. Das machen auch Leute, die schon irgendwie 1-2 Sachen gemacht haben. Ist so, dass es halt mit Lastenrädern funktioniert. Und es gibt 120 Produkte, die man sich in einem Abo über diesen Service holen kann. Das heißt, man zahlt, glaube ich, es gibt verschiedene Staffeln, sagen wir mal 10 € im Monat. Und dann kannst du dir die Bohrmaschine bringen lassen. Also Quick Commerce meets Rental Economy. Mhm. Wie findest du die Idee? Lastenrad habe ich, Bohrmaschine habe ich auch. Würde auch jemanden 1-2 Gesichter kennen, die da auf den Job gut passen würden? Ist es ein Experiment wert oder nicht?
Wie kannst du für 10 € mehrere solcher Fahrten pro Kunde organ? Ach so, du kannst Roundtrip machen, ne? Also du kriegst es nicht on demand, sondern du bestellst es und dann wird es dir irgendwie in den nächsten 3 Tagen vorbeigebracht. Dann kannst du nämlich so Milchmännchen-System fahren.
Ja, ich bin mir mit dem Abo auch nicht so sicher, ob das beste Modell dafür ist. Weil Why Own It war immer das Problem, oder ich habe immer gesagt, es ist leider schwieriger als was Gebrauch zu kaufen und Gebrauch zu verkaufen, weil man die Leute immer wieder treffen muss und so. Wenn du diesen Service hast und du könntest ja auch sogar Lager sparen, indem du sagst, okay, du kannst die Bohrmaschine haben und du kannst sie für 2 Tage haben, aber du könntest sie auch länger haben, wenn sie kein anderer braucht.
Ja, boah, aber es ist schon echt, ich verstehe nicht, wie man bei dem Modell die ganze Logistik dazwischen abbilden kann, ehrlich gesagt. Also es wird zum Kunden hingebracht oder zur Kundin und dort wieder abgeholt auch. Finde ich schwer bei 10 € im Monat. Ja. Also der Drop wird immer noch irgendwie 1,50 bis 2. Also wenn du es in Amsterdam machst mit Fahrrädern und Milch, also wenn du es nicht on demand machst, also nicht quick, sondern eben geplante Route, dann kommst du auf 1,50, 2 € pro Drop, glaube ich. Aber dann darfst du halt genau eine Sache im Monat nutzen, damit es funktioniert. Wenn du Bohrmaschine und Rasenmäher machst, dann wird es schon schwer. Und da sind also die Kosten für das Equipment, die Abschreibung ist jetzt noch gar nicht drin. Mir wäre es ein bisschen zu eng. Gibt es dafür Demand? Ja, wahrscheinlich schon. Ich finde es gut, zum Beispiel so diesen Kärcher Scheibenreiniger oder so, den braucht man halt genau 2-mal im Jahr oder 3-mal im Jahr, je nachdem, wie fanatisch man da ist. Und es macht überhaupt keinen Sinn, den zu besitzen eigentlich. Ich fände es eigentlich besser, wenn es in einem Haus so eine Art Geräteraum gäbe, wo sich halt die 12 Parteien oder so, die im Haus wohnen, erstmal anfangen, das zu teilen.
Ja, manchmal hilft auch ein Group-Chat im Haus. Aber das würde bedeuten, du müsstest dich mit deinen Nachbarn unterhalten. Ich glaube, das spricht gegen dich oder gegen den Group-Chat.
Wir haben nette Nachbarn. Ja, ich weiß nicht, ob er so ein Fahrrad durch die Welt fahren muss.
Sehr gut. Alan, hast du gehört? Also du musst mit einer besseren Idee um die Ecke kommen.
Ja, und dann sagt er nachher so, wenn die hier Milliardäre wären, bin ich schuld, dass er
es
nicht
gemacht hat. Er will ja, dass ich es gemacht würde. Also wenn, dann sag ich, dass du schuld bist.
Ach so.
Aber ist in Ordnung.
Ich meine, du hast, also was natürlich toll ist, ist, wenn du, wenn das Abo so vergessen wird wie ein Fitness-Abo.
Ja.
Du hast halt einen Monat, wo einfach irgendwie niemand was braucht, weil vielleicht Urlaub ist. Dann gibt es immer Monate, wo man im Sommer ist man eh faul und macht nicht viel, obwohl da macht man vielleicht Gartenarbeit, aber was kann man? Ich guck mal hier, was.
Bohrmaschine, Kercher.
Winkelschleifer, Nähmaschine, Kercher.
Ich bin einfach froh, dass du es mir ausgeredet hast. Also ich glaube, die Zeit, der Zeitpunkt ist jetzt besser als vor 10 Jahren, aber es ist halt echt derbe schwierig, weil E-Commerce so derbe einfach ist.
Ich würde eher denken, dass Spätis sowas im Lager haben sollten und für 5 Euro am Tag vermieten.
Ja.
Also Späti ist immer nah genug dran an der Community.
Oder Quick.
Und die wichtigsten 10 oder 20 Dinger kannst du halt auch gut lagern.
Ja.
Ja, mit dem Fahrrad und sowas nicht rumfahren, glaube ich.
Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung.
Keine spezifischen Kauf- und Anlageempfehlungen.
Keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Die Verantwortung für solche Trades liegt bei euch.
Philipp und Philipp haften nicht für eure Verluste.
Philipp und Philipp und Philipp können die Risikodisposition
der HörerInnen nicht einschätzen.
Ihr entscheidet selber,
was ihr kauft und tragt dafür auch die Verantwortung.
Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io/disclaimer nachlesen.
Dann habe ich gestern Abend mir den Spotify Investor Day angeguckt.
Was hast du gelernt? Ich habe ihn nicht gesehen.
Ich habe mich sehr über deinen Retweet gefreut. Also ich habe gelernt, dass Spotify gerne einen größeren TAM hätte. Und ich habe gelernt, dass Spotify scheinbar nicht so ganz happy mit ihrem 200 Millionen Deal mit Joe Rogan ist. Weil am Anfang steht der CEO da, zeigt so die Cover und zeigt das ein oder andere Cover, was ja Spotify selbst produziert hat oder gekauft hat. Aber Joe ist nicht dabei. Der kommt, allerdings kommt er dann später, wird er dann gezeigt. So, was auch sehr witzig ist, wenn die über Fest und Frauschig sprechen, wie wichtig Podcast ist. Und der absolute Highlight dieser Präsentation ist die Spotify Machine. Und da zeigen sie halt, dass es Musik gibt, dass es Podcast gibt und jetzt Audiobooks. Und dann gibt es XYZ. Und es ist halt wirklich 1:1 so wie damals bei WeWork, wo Rebecca Newman in der Doku oder in dem Film dann zeigt, es gibt jetzt nicht nur WeWork, sondern es gibt auch WeLive, WeFly, WeSo. Und sie versuchen da wohl den TAM zu vergrößern und werden uns in den kommenden Monaten, Jahren zeigen, dass sie ja den Average Revenue per User 4-mal vergrößern können.
Nicht so einfach zu verstehen, ne? Aber man muss sich vorstellen, es gibt eine Präsentation mit einer Dachlayer und darunter sind 6 Module, von denen 3 feststehen, nämlich Musik, Podcast und Audiobooks, und dann steht der XYZ. Also wir können sozusagen unser Produktangebot verdoppeln, wir wissen nur noch nicht, was es ist, ist die Message, die da rauskommt, oder? Also wer das anschauen will, man kann uns auf Twitter folgen, Philipp Glöckler, das ist der Mann, der gerade gesprochen hat, nicht ich. Wir werden oft verwechselt,
echt?
Wie der neuerdings. Aber das spricht dafür, dass viele neue Hörer gibt, es gut, und Hörerinnen.
Also ob du mein Doppelgänger wärst.
Genau, also du bist Ed Glöckler mit OE, Gloekler auf Twitter, und ich bin Ed_Pip_net. Viele der Sachen, über die wir sprechen, findet man immer schon 1-2 Tage vorher auch auf Twitter. Genau, was habe ich kommentiert? Ich habe gesagt, so die Strategie für die nächsten Jahre ist das X finden und dann arbeiten wir von dort weiter.
Was können die denn jetzt noch machen? Die können jetzt Filme machen, Spiele machen und was noch? Konzerte?
Audioporn.
Ja, das sind ja Audiobooks, was machen sie
schon? Live-Konzerte, genau, also Live-Events kann man schon, Live-Audio, Talkshows. Aber das ist ja ein Podcast-Format letztlich. Ja, was gibt's für Audio-Events, die man...
Das war ein Punkt, den ich sehr interessant fand. Das andere war, am Anfang wird so gesprochen, dass sie für Plattform-Fairness sind. Also vor allem so mit gegen Apple und Google und so. Aber dann hinten raus sagen sie, ja, RSS-Feed, die Technologie von Podcast, die ist komplett veraltet und die erfinden wir neu. Also da wollen sie wohl ihren Walden Garden machen so und schauen, dass man halt exklusiv bei ihnen die Sachen postet.
Aber habe ich das richtig verstanden? Mein Gefühl ist ein bisschen um überhaupt an Spotify, also die Premium-Features von Spotify zu nutzen, muss man demnächst eigentlich über Anchor gehen. Oder? Also mein Gefühl ist ein bisschen, als wenn, also Anchor ist ihre eigene Podcast-Publishing-Plattform, würde man Publishing dazu sagen?
Genau.
Ja, oder Hosting-Plattform. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird Video-Podcast wird für alle verfügbar jetzt demnächst? Alle, die Anchor nutzen.
Ja, sie versuchen, die Nutzer einzuholen, oder die Podcaster vor allem, in ihr eigenes System reinzuholen. Apple versucht das auch so ein bisschen mit dem Paid-Subscription.
Aber was ist der Vorteil? Also das Interesse von Spotify, dass wir auf Anchor und nicht auf Podigy.
Nee, sie würden am liebsten, dass wir nur auf Spotify sind. Sie versuchen uns.
Ja, aber das
kann ja nicht, aber so ist die Strategie aktuell. Die Strategie ist, sie gewinnen am meisten Hörer durch ihre exklusiven Shows und sie bauen das Anchor-Produkt und das ganze Hosting und das Podcast-Erlebnis in der App so auf, dass es mehr Sinn macht, dort zu sein als irgendwo anders.
Das macht bei Video natürlich Sinn. Das wäre ein Grund, warum du von Apple, also es gibt ja viele Leute, die auf Apple hören, obwohl sie auch Spotify-Kunden sind, aber die sagen oft, Podcasts hören wir auf Apple, weil das die User Experience da besser ist. Mit Video kannst du natürlich, wie bei All-In oder Cartoon Characters, Leute von Apple auf
Spotify. Ja, aber Video hat Apple
Spotify
auch.
Spotify switchen. Apple hat auch Video?
Ja.
Ach so, wusste ich gar nicht. Weiß ich nicht.
Bin ja also zum Beispiel die Keynote jetzt von Apple, die am Anfang der Woche war, die habe ich mir über den Podcast-Player angeguckt.
Oh, krass.
Also das funktioniert auch. Und dann, also das fand ich interessant, dass sie halt sehr versuchen, dass alles unter ihrer Plattform passiert. Da bin ich eigentlich kein Fan von. Ich finde vor allem diese veraltete Technik durch RSS-Feed finde ich so spannend, dass wir halt nicht in einer Plattform gefangen sind, sondern dass man überall hin kann. Und das, was sie dann besprechen von wegen RSS, ist zu veraltet und man kann deswegen zum Beispiel keine Songs irgendwie in den Podcast reinschneiden oder sowas. Oder das sehe ich auch nicht wirklich, weil
Sie meinen, sie können die Rechte dafür nicht verwerten, wenn du es reinschneidest.
Ja,
das ist ein neues Feature, ne? Dass du sozusagen
genau
alle Songs, die auf Spotify sind, darfst du einbauen und die werden automatisch vergütet dann oder so. Das geht auf RSS halt nicht, ja. Aber da brauchst du eine extra Tonspur im Rohformat sozusagen wahrscheinlich.
Ja, das würde doch, also funktioniert ja auch Dynamic Ads auf RSS, also dann müsste das ja auch funktionieren.
Naja, aber Fortschritt ist ja, also ist ja nicht falsch, da mal ein bisschen was
ja, Neues ja, Fortschritt ist immer gut, aber Fortschritt nur auf der eigenen Plattform finde ich schwierig. Und dann reden sie sehr viel über diese One Single Customer Experience. Und da wäre meine Frage.
Was meint das?
Ja, dass halt alles in einer App, die Super-App, in der du Audio, Podcast, Musik, alles drin hast. Achso. Da glaube ich auch nicht so wirklich dran. Meine Annahme, werden das auf Twitter nachher mal befragen oder mit dem Post für diese Folge. Meine Annahme wäre, dass, hast du ja eben auch so ein bisschen gesagt, die Großzahl der Podcast-Hörer auf Spotify Android-Nutzer sind.
Ja, und natürlich.
Ich glaube, so gut ist das Produkt nur nicht. Und ich glaube, selbst wenn das Produkt so gut ist, wird es immer diese Trennung geben, dass eine ist mein Musikerlebnis und das andere ist mein Podcast-Erlebnis.
Ja, und ich habe gerade überlegt, wäre Spotify nicht einfacher zu nutzen, wenn du eine Spotify Music und eine Spotify Podcast Apps hast?
Ja.
Weil die räumliche Begrenzung auf der Startseite ist ja eins der Hauptprobleme, ne? Dass du sehr wenig Platz hast, um den Screenspace zu optimieren und ausreichend Discovery, aber also das Richtige vorzuschlagen, was ich wirklich hören will in diesem Moment, aber gleichzeitig für Discovery zu sorgen. Das ist ja zum Beispiel beschränkt dadurch, also bei mir sind, glaube ich, fast nur noch Podcasts auf der Startseite. Sekunde, ich muss mal gucken, ob ich überhaupt noch Musik sehe. Oben im Teaser sehe ich
ganz
noch
Musik. Oben bei dir Capital Bra.
Genau. Und dann kommen eigentlich nur noch Podcasts. Also Spotify hat schon verstanden, dass mit Musik nicht vom ganz unten kommen Mixtapes und wieder reinhören irgendwann. Ganz geben sie nicht auf. Aber eigentlich ist schon 90% Podcast meine Startseite. Ja, na gut, vielleicht brauchen wir doch nicht extra Apps. Eigentlich, das passt sich halt so stark an. Ich meine, das passt sich schon noch ganz gut an eigentlich.
Ja, und dann habe ich gedacht, dass sie nochmal ein bisschen übertreiben bei den Podcasts. Sie meinten, es gibt mehr als 4 Millionen Podcast-Shows auf Listen Notes, wo ich immer schaue, gibt es 2,8. Aber ein Hörer und Twitter-Nutzer Stefan hat mich korrigiert. Es gibt eine andere Indexseite, Podcast Index. Da stehen auch über 4 Millionen. Also das scheint die Source zu sein, wo sie die Podcast-Zahlen herhaben. Ja, ich fand es sehr interessant. Sie wollen auf jeden Fall wachsen. Also 4x, was sie aus dem Kunden rausholen wollen, finde ich ziemlich krass. Werbung ist sehr wichtig. Das ist ganz gut für Lollipop. Also da wollen sie auch viel machen. Und mal schauen. Ich bin nicht so ein großer.
Wie wollen Sie denn viermal so viel Geld aus einem Kunden rausholen? Ja,
das ist meine durch X, Y und Z.
Achso, Vertical 3 und Vertical 4 steht hier. Ja. Und Advertising vor allen Dingen. Aber du kannst ja nicht Advertising und Subscription. Also ich will ja keine Werbung sehen, hören.
Ja, aber im Podcast schon.
Auch wenn ich Premium bezahle.
Ja, dann hörst du die Werbung, die wir selbst nativ reinsprechen.
Aber da kriegt Spotify ja nichts von.
Bis sie das vernünftige Produkt dafür haben. Also, es bleibt spannend. Ich bin froh, dass ich die Aktie nicht mehr habe. Ich bin gespannt, wie sie sich in den nächsten Monaten entwickeln wird. Ich finde, es wird auch Zeit, mal wieder einen neuen Musikplayer irgendwie zu haben.
Einen neuen Musikplayer?
Ja, wieso nicht?
Nein. Ich finde das Produkt schon gut insgesamt.
Dann Apple, Banking. Ich habe gelesen, du hattest recht. Ein paar Sachen von denen, die du behauptet hast, scheinen jetzt dokumentiert geworden zu sein, oder?
Nachdem die versammelte Fintech-Branche uns einmal geschoolt hat zwischendurch, wie falsch wir lägen würden. Aber sagen wir, was jetzt auch klar geworden ist, ist, dass Apple dieses BNPL-Produkt wirklich 100% selber anbietet oder so größtenteils selber, also keine Partnerbank hat zumindest dabei. Und das sollte schon ein Weckruf eigentlich sein für die gesamte Fintech-Branche. Also so hat die Börse das dann auch verstanden tatsächlich. Das Interessante ist bei der, als das announced wurde, hat Affirm ein bisschen negativ reagiert, aber ansonsten war man relativ relaxed. Als dann aber announced wurde, dass es keine Partnerbank dabei gibt, da sind die Kurse von allen Payment-Startups, auch von Square und so weiter, aber es war auch ein Tag, wo es insgesamt ein bisschen roter war, muss man dazu sagen, haben dann nochmal deutlich nachgegeben. Und ich würde schon sagen, dass das ist auch eine Ansage an die Finanzindustrie, weil jetzt die große Plattform, die reichsten Menschen der Welt sozusagen ihr eigen nennt, ein bisschen zugespitzt formuliert, sagt, wir entwickeln erste Finanzdienstleistungen ohne Partner. Das ist Hashtag It's On. Also sagen, werden jetzt nicht schönere Zeiten für Fintechs und Banken eingeläutet, glaube ich. Und es ist dann auch anzunehmen, dass Google Pay innerhalb kürzester Zeit das Gleiche macht. Ich glaube, bisher haben sie es aus den Gründen, die ich letztes Mal genannt habe, Regulierung, die Bankenlobby und so weiter, das noch nicht gemacht. Aber jetzt, wo einer angefangen hat, wäre es dann doof. Also wenn das einmal eingebrochen ist, das Fenster, dann wäre es doof, da nicht mit durchzugehen. Genau, also das soll. Die Frage ist auch, welche Finanzdienstleistung wird Apple jetzt als nächstes dann noch machen? Das ist, also bis jetzt machen sie ja nur die kürzesten der Buy Now Pay Later oder Rechnungskauf-Anwendungen, irgendwie 6 Wochen, glaube ich, maximal. Das ist wie gesagt das minimale Risiko, was man hat. Kein oder wenig Zinsänderungsrisiko, relativ wenig Ausfallrisiko. Aber man könnte natürlich in die längeren Fristen gehen, wie so eine Firm oder Klarna. Ja. Ich denke, wird die nächsten 2-3 Jahre noch viel passieren.
Müssen Sie jetzt nicht in den kommenden Wochen announcen, dass Sie eine Banklizenz brauchen? Oder wie kommen Sie da drumherum?
Die brauchen Sie für das Produkt eine Banklizenz. Also A, glaube ich, würde Ihnen nicht schwerfallen, die zu bekommen. Oder vielleicht haben sie schon irgendwo bevorratet. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da müsste man doch wieder die echten Experten von Payment und Banking fragen. dieser Finance Forward Podcast, in dem ich zu Gast war, der war inzwischen, ist inzwischen schon rausgekommen. Da sage ich unter anderem sozusagen das, oder auch als wir darüber geredet haben neulich, wollte ich ja intuitiv sagen, E-Commerce wird es jetzt besonders schwer haben und habe mich dann selbst korrigiert, dass Fintech es wahrscheinlich noch schwerer hat. Einerseits, weil die darunterliegenden Märkte, nämlich bei Payment E-Commerce, bei Equity Tradings, der Aktienmarkt, bei Crypto Trading, der Kryptomarkt, weil die alle rezessiv sein werden, höchstwahrscheinlich dieses Jahr. Das macht es nicht einfacher, aber sagen wir, die Bewertungen waren auch am stärksten übertrieben im Fintech-Bereich und so weiter. Auf jeden Fall, glaube ich, wird es da sehr schwer. Wir haben jetzt, und das habe ich im Podcast noch nicht vermutet, auch von Trade Republic die ersten News, dass auch Finance Forward exklusiv rausgebracht, dass es dort zu Entlassungen kommen wird. Es wird keine Zahl genannt und es wird auch weiter eingestellt, aber sagen wir, es werden trotzdem sich von ein paar Mitarbeitern getrennt offenbar. Und dann habe ich über einen Service, der Breakout Point heißt, ist ein Datenanalyse-Tool, das so das Verhalten von Short-Sellern und Hedgefund-Managern unter anderem trackt vom Smart Money, einen Tipp bekommen, dass es gibt ein Vehikel, das heißt Chrysalis. Bloomberg-Kürzel ist CHRY. Und das ist so ein börsennotierte Investment-Holding. Und da ist ein großer Teil, deren sagen Assets under Management sind tatsächlich in Klarna investiert. Und damit wäre das sozusagen ein guter indirekter Weg, eigentlich Klarna zu shorten, nachdem die jetzt schon von 46 auf 30 Milliarden runtergekommen sind. Dann dachte ich, ja okay, aber man weiß jetzt nicht genau, wie viel Klarna da genau drin ist. Und die haben natürlich auch ein diversifiziertes Portfolio, das ich mir dann angeschaut habe. Und dann habe ich gesehen, dass da außerdem noch die Starling Bank drin ist und The Hut Group und Wise, TransferWise und WeFox. Und dachte ich, es wird ja mal besser. Also insgesamt haben die rund 40% der Assets in Fintech investiert. Und es könnte eine gute Möglichkeit sein, quasi sich gegen den Fintech-Crash zu hedgen. Sozusagen gegen Chrysalis zu wetten, weil die in... Also sagen wir jetzt nicht irgendwie über die Qualitäten jedes einzelnen dieser Investments schwadronieren, aber das ist ein einigermaßen guter Index. Wenn man die, was sie Bank nennen, dazu zählen, sind sogar 50%. Also es ist 38% Financials, 19% Technology, 17% Consumer Discretionary, das ist The Hut Group unter anderem. 11% Banken, 7% Medien, 6% Insurance. Also eigentlich ist deutlich über 50% im weitesten Sinne Fintech drin. Von daher ist das eine spannende Möglichkeit, sich sozusagen gegen den zukünftigen Bewertungsverfall im Fintech-Segment so ein bisschen abzusichern. Ansonsten Secret Escapes ist auch noch drin. The Brand Tech Group kenne ich nicht. So ein bisschen Beauty-Kram. Ja. Aber finde ich eigentlich ganz spannend. Ist auch schon gut runtergekommen, muss man sagen. Also so ein bisschen wird es schon antizipiert. Aber wenn man glaubt, dass die Bewertung, Starling Bank ist eine UK-Bank, ungefähr 3 Milliarden letzte Bewertung, 3 Milliarden Dollar, 2,5 Milliarden Pfund. Wenn man glaubt, dass Fintech-Bewertungen runterkommen, dann wäre ein indirekter Weg, sich dagegen zu hedgen oder eben darauf aktiv zu wetten, indem man die Chrysalis Investments shortet, weil wir uns ja vor dem Podcast darüber ausgetauscht haben, habe ich mit dem Kasper von Finance Forward kurz darüber geredet und dann hat der mir was geschickt, was er gefunden hat und zwar ist das Family Office von Sebastian Siemiatkowski, dem Klarna-Gründer, auch börsennotiert in Schweden. Die heißen Flat Capital und auch da ist eins der größten Investments sozusagen eine Holding in Klarna. Außerdem ist zum Beispiel ein Omio da drin, die es ja nicht einfacher bekommen sollten gegen Uber und Google, leider auch Discord, dagegen würde ich jetzt eigentlich nicht wetten wollen, wobei die Fidelity hatte Discord auch runtergeschrieben, oder? Mhm. War das Discord oder Reddit?
Nee, Reddit.
Achso, Reddit, da habe ich verwechselt. Bei Discord und Pangaea ist zum Beispiel drin, da würde ich jetzt auch nicht short gehen, wobei E-Commerce ja auch schwer ist. Krü ist da drin, die haben entlassen, Healthcare, also und Getty ist drin, das ist natürlich auch spannend. Da sagen sie aber nicht, wie viel sie haben, leider. Also da ist es noch schwerer rauszustellen, wie viel rauszufinden, wie viel Prozent des Portfolios jetzt was ist, wo ich sagen würde, da würde ich gerne dagegen wetten. Wenn es so ist, dass Klarna und Getty die größten Positionen werden oder signifikant groß, dann würde ich auch das Flat Capital auch eigentlich für einen guten Hedge halten. Die haben sich auch sehr negativ entwickelt zuletzt. Die sind mal für relativ viel Geld an die Börse gegangen, sind jetzt aber nur noch, ich glaube, 100 Millionen Euro oder eine Milliarde schwedische Kronen wert. Sekunden, ich muss mal gucken, wie viel sie verloren haben. Aber es sieht einigermaßen schlecht jetzt schon aus. Aber ich würde vermuten, dass das weiter runtergehen muss eigentlich. Genau, also haben sich auch schon mindestens geviertelt seit dem Börsengang. Genau, aber das wären zwei theoretische Möglichkeiten, wenn man glaubt, Fintech wird noch deutlich runterkommen. Chrysalis oder Flat Capital, das Family Office von des Klarna-Gründers, da scheint eine signifikante Position in Klarna drin zu sein. Aber auch in Getir, wo ich damit rechnen würde, dass relativ schwer wird. Glaubst du, oder was spricht dagegen?
Nichts, also dieser Holding-Abschlag. Aber ich frage mich halt, warum der Klarna-Gründer sein Family Office als Aktien listet. Also was ist der Grund dafür?
Weil es ging, würde ich sagen. Also weil es die Zeit war, die das erlaubte. Also wahrscheinlich, um den Halo-Effekt auszunutzen, dass, sagen, wenn du eine 46-Milliarden-Firma gebaut hast in 10 Jahren, dann glauben Leute wahrscheinlich, dass du Midas bist und auch ansonsten ein großartiger Investor. Der Revolut-Gründer baut auch gerade sein eigenes, das soll heißen Quantum Light, glaube ich. Das wird aber eher ein VC-Fund. Ja, ich glaube, also du hast den Nimbus oder den Halo, dass du Gold schaffen kannst und monetarisierst das, indem du ein Vehikel baust, das an die Börse bringst. Und eigentlich sollte sowas ja prinzipiell mit dem Net Asset Value bewertet werden, also was die Beteiligungen darin wirklich wert sind. Und sozusagen durch das hübsche Gesicht vorne drauf kriegst du es wahrscheinlich hin, dass es sozusagen besser bewertet wird, als was tatsächlich drin liegt.
Oder ist es einfach ein einfacher Weg, um seine Beteiligung zu liquidieren, ohne sie zu liquidieren?
Ja, du kriegst Liquidität in deinen Assets sozusagen. Also du kannst sagen, wenn ich jetzt, ich will, was ich mal als Angel Investment oder so irgendwie Venture Investment gestartet habe, ich will vielleicht die Möglichkeit haben, da auch schnell mal wieder 50 Millionen rauszuziehen. Dann ist das ein Weg, das zu machen, genau, ein guter Punkt. Ansonsten ist das, glaube ich, keine große Bereicherung für die Börse, wenn diese Venture-Gesellschaften immer, die funktionieren. Es gibt auch, mit Ausnahme eben von einem Berkshire Hathaway oder so, aber die ist ja nochmal eine andere Art, ist ja ein Value-Investor, wenig Dinge, die, ich glaube, 3i Holding ist börsennotiert, die machen das auch ganz gut, aber insgesamt funktionieren die ja ganz oft nicht ganz gut. Also dieses Chrysalis mit über 55-56% Fintech-Exposure, finde ich, ärgere ich mich ein bisschen, dass ich es nicht früher gefunden habe, ehrlich gesagt. Das sieht schon echt schick aus eigentlich. Sekunde, ich guck mal, wie weit die schon runtergekommen sind. Ob sich da noch lohnt, drauf zu springen. Sekunde. Chrysalis Investment Limited, London Stock Exchange.
Ja, also.
Waren am Höhepunkt bei 260, haben sich auch mindestens halbiert. Aber ich glaube, das reicht nicht, ehrlich gesagt.
Trotzdem, lest nochmal den Disclaimer. Pip macht das maximal mit einer Mini-Position aus seinem Spielgeldkonto.
Genau, ich mache das im Moment auch noch gar nicht und das ginge sowieso, also es gibt dazu keine Optionsscheine, glaube ich, es ginge sowieso nur über Sachen, die man eigentlich eh nicht machen soll. Muss man auch nicht machen. Sagen, wer sich damit auskennt, für den ist es eine Idee, aber ansonsten würde ich niemandem raten, das zu machen.
Dann haben wir eine MVP-Frage bekommen, Minimal Viable Product, und zwar, wie viel Prozent der eigentlichen Leistung sollte ein Software-MVP besitzen, um ein Proof of Concept sinnvoll durchzuführen? Ich bin ein Freund von so einfach wie möglich, keep it simple, und würde mir überlegen...
Okay, ja, so wenig wie möglich ist nichts.
Ja, fast nichts. Also wenn du telefonieren kannst, telefonierst du. Wäre für mich auch schon ein MVP.
Also es gibt Fälle, wo Leute sagen, sie haben einem Kunden tatsächlich nur gesagt, was das Tool können wird und das so lange erstmal mit Excel gebaut. Also sie haben die Reports oder die Insights, die das Tool generieren würde, später mit Excel gebaut und als Reports verschickt oder so. Das ist schon ein bisschen, also wenn das funktioniert, super Geschichte später, ist für die meisten Kunden, glaube ich, aber zu wenig, um da einen teuren SaaS-Kontrakt dafür zu unterschreiben. Es sei denn, dass der Nutzwert eben so groß ist, dass ist sofort, also das ist in dem Moment auch schon Value generiert für den Kunden. Ich glaube, es sollte ein Kernproblem lösen. So, es muss definitiv nicht perfekt sein. Es muss auch noch nicht für jeden Kunden funktionieren, aber es muss für einen Kundentyp, für so einen Early Adopter Core Audience, muss es ein Problem lösen und Wert generieren. Und der Kunde muss bereit sein, dafür Geld zu zahlen. Ansonsten würde ich es nicht starten. Und es muss aber was meiner Meinung nach das sein, worauf man später aufbauen kann und was man nicht. Es gibt ja dieses furchtbare Bild von, was ein MVP ist, mit dem erst Fahrrad, dann Motorrad, dann Auto oder so und dann Rakete oder was weiß ich. Das ist nicht meine MVP-Logik, ehrlich gesagt. Sondern MVP wäre für mich ein ein Fahrwerk mit Rädern, dann ein Fahrwerk mit Rädern und Karosserie und dann baust du die Sitze und die Elektrik ins Auto. MVPs müssen aufeinander aufbauen und aber alle das gleiche Problem lösen. Das ist beim Fahrrad, Motorrad, Auto meiner Meinung nach zum Beispiel kein gutes Beispiel.
Sehe ich anders.
Also nicht, wer das.
Also ich würde eher, also wenn ich schnell, günstig was testen kann, würde ich jetzt danach auch eher das wegwerfen und es dann richtig bauen.
Du hast ja auch verworfen, was Bestandteil der Lösung war. Es kann sein, dass die nächste Lösung, die du dann baust, das ist ja grundsätzlich dann eine andere Lösung. Es kann sein, dass die dann zum Beispiel auch nicht mehr passen.
Ja, aber du weißt ja schon, also eins meiner Highlights dieser Woche, ich habe den...
Also pass auf, du steigst vom Motorrad aufs Auto und dann sagt jemand, ja, aber jetzt bin ich ja gar nicht mehr in der frischen Luft. Das ist ja überhaupt nicht mehr cool. So, klar kann ich mich noch fortbewegen und ich bin genauso schnell, aber genau genommen bin ich jetzt langsamer, ich stehe mehr im Stau und bin nicht mehr an der frischen Luft. Ich will kein Auto, ich wollte Motorrad fahren. Das Motorrad hat mir super gefallen, das Auto scheiße.
Ja, aber stell dir vor, du baust einen Marktplatz und um den Marktplatz zu bauen, musst du verschiedene Lager anbinden und irgendwie mit verschiedenen Händlern sprechen und alles. Dann könntest du als MVP erstmal einen Shop bauen und halt manuell oder irgendwie sagen, mit deinen Händlern sprechen, bevor du irgendwie eine 500.000 in eine Marktplatzsoftware investierst. Und wenn du irgendwas mit Excel bauen kannst oder...
Aber prüft was, welche Hypothese beweist der Shop denn, die dazu führt, dass auch der Marktplatz sinnvoll ist? Wenn es ein Produkt ist, was noch nicht
gibt. Indem du so ein größeres Inventar hast zum Beispiel.
Aber dann ist ja zum Beispiel die Gefahr, dass du bei dem Shop... dass der Shop deswegen nicht funktioniert, weil das Inventar ja gerade nicht da ist. Und du würdest dann nie wissen, ob es funktioniert hätte, wenn du das volle Inventar schon gehabt hättest.
Das fakest du halt ein bisschen. Oder, also spielst du halt nie. Also ich würde immer irgendwas bauen, wo die Technik noch nicht 100% ist. Und wenn es ein Bruchteil davon kommt, also Beispiel,
das ist ja auch richtig, aber du musst ja die richtige Hypothese, also du musst ja schon das testen, was du auch bauen willst. Oder eine Grundfunktion klar davon.
Aber wenn du es an Preisen setzt, so irgendwie entweder 5.000 Euro oder 500.000, dann würde ich lieber was für 5.000
nach deiner bauen Logik wären
und dann wegwerfen.
Nach deiner Logik wären Immobilienmakler ein gutes MVP für einen Immo-Scout. Das stimmt ja einfach nicht. Sonst hätten Immobilienmakler die Plattform gebaut. Bloß weil es einen digitalen Immobilienmakler gibt. Oder einer sich digitalisiert, heißt das nicht, dass damit klar ist, dass, oder?
Ja, aber es könnte schon so sein, dass ein kreativer, guter Immobilienmakler gedacht hatte, er könnte sein Business skalieren, indem er die Technik dafür baut.
Ja, aber damit hat er halt nicht bewiesen, dass es ein Product-Market-Fit für einen Marktplatz gibt. Gut,
agree to disagree. Also wir sind uns nicht einig geworden.
Also Sekunde, jetzt haben wir die Frage überhaupt beantwortet, wie viel Prozent der eigentlich, also... Prozent der eigentlichen Leistung, ich würde sagen 100% von einem Use Case. Mit 70% der Leistung, 70% vom Auto fährt noch nicht. Also es muss halt ein Use Case, nämlich in dem Fall Fortbewegung, muss funktionieren. Das heißt, das Autoradio muss noch nicht drin sein und die Sitze müssen noch nicht bequem sein, aber es muss mal auch 100% von dem Kern-Use Case und dann das Problem, was du lösen willst, das musst du zu 100% schon lösen, was nicht heißt, dass eben schon 100% der Visionen da sein müssen, glaube ich.
Und wir haben eine zweite Frage. Wie lassen sich Unternehmen intensivieren, um in der Entwicklungsphase Feedback für ein Startup eine Software zu geben? Ich habe gehört, 20 Euro Amazon-Gutscheine sind gut, um Leute zu motivieren, irgendeinen Content zu produzieren.
Ja, nicht im B2B-Kontext wahrscheinlich. Idealerweise ist der Kunde dadurch incentiviert, dass das Produkt für ihn oder sie besser wird, wenn er daran mitarbeitet. Also ich würde sowas wie Geld oder so ist, glaube ich, doof. Man kann sagen, wir machen eine Art Kunden-Council, ein Beirat aus Kunden sozusagen, da wirst du Teilnehmer. Da gibt es regelmäßige Austausch, Industrie-Events, wo du dich mit anderen Experten austauschen kannst. Und da im Rahmen dieser Workshops holen wir uns sozusagen Feedback von euch und danach gehen wir trotzdem noch schön essen oder so. Das könnte man machen, aber idealerweise ist es so, dass der Grund, warum du Feedback vom Kunden bekommst, ist, weil das Produkt da für sie selbst besser wird. Das wäre ideal. Und alles sozusagen, was du künstlich darauf legen musst, halte ich für relativ schwer. Aber wenn, dann würde ich es versuchen, um so eine Art Community zu bauen, so eine Beta-Tester-Community oder Industriebeirat. Dann im Idealfall baust du dadurch so eine Art Ambassadors, Botschafter für dein Produkt auf, die vielleicht später auch auf Konferenzen erklären, wie sie ihre Unternehmen damit transformiert haben, vielleicht mit der Software oder wie sie mit der und der Marketinglösung jetzt noch besser vorankommen. Aber ich glaube, künstlich incentivieren ist sowieso immer super schwer, ehrlich gesagt. Und wie gesagt, Gutscheine funktionieren ja nicht mal B2C wirklich gut. B2B wird's nicht einfacher. Ansonsten sagen wir, Werbestechung ja immer die Lösung.
Und weitere Frage. Jemand macht einen Master im Ingenieurwissenschaft im Bereich Energiewirtschaft, könnte jetzt die Promotion machen oder in ein Startup einsteigen. Meine kurze Antwort ist, mach die Promotion. Was würde Pip machen?
Mach die Promotion, würdest du sagen? Aus Neid, weil du keine machen kannst, weil du nicht mal einen Master hast, oder?
Genau.
Ich würde nicht die Promotion machen, glaube ich. Erklär mal, warum du die Promotion machen würdest.
Wenn man sie machen kann.
Ist das so Doktortitel geil?
Wenn man sie machen kann und in der Branche, also so Energiewirtschaft oder so, da noch ein bisschen forschen, glaube ich, ist nicht schlecht. Würde ich jetzt eher machen, als irgendwie in Heizungsstartup zu gehen oder so oder irgendwie Windräder aufzustellen. Weil ich auch glaube, dass die, also dass viel von den Sachen werden in den nächsten Jahren passieren. Da ist es meines Erachtens egal, ob du da jetzt anfängst oder in 4 Jahren.
Was denn das für ein Take?
Wieso denn nicht?
Einfach weil studieren eine bessere Zeit ist, oder?
Nein, weil du dich differenzieren kannst.
Aber du verlierst ja 4 Jahre Erfahrung auch.
Ja, aber.
Also gewinnst Erfahrung auf eine andere Art, aber.
Genau, aber bist dann in der Forschung vorne dabei. Also das Thema muss halt super sein und es muss halt in die Richtung gehen, in die man gehen möchte.
Wird die Forschung in Elfenbeinturm gemacht oder? Also bei Lilium machen hier Unternehmen den nächsten Durchbruch in der Batterieforschung.
Ja, genau. Ich würde weitermachen. Vor allem in der aktuellen Zeit.
Gerade wenn es um Karriere geht, sind das immer nur so 2 Einzelmeinungen. Das muss nicht das Schlauste sein, was wir hier erzählen, aber ich würde relativ klar sofort in die Wirtschaft gehen. Und weil du hast ja viel Optionalität. Den Doktor kannst du immer noch machen. Natürlich kannst du auch, wenn du einen Doktor gemacht hast, immer noch da bist du eigentlich schon committed eine Zeit lang dann. Ich glaube, wenn du erstmals praktisch gearbeitet hast, fallen dir auch viel spannendere Sachen an. Also über die Sachen, über die ich, also als ich mein Diplom-Kaufmann gemacht habe, hätte ich da einen Doktor angeschlossen, hätte ich über wahrscheinlich furchtbar langweilige Sachen geschrieben. Nachdem ich nur 1 Jahr gearbeitet habe in der Internetwirtschaft, da habe ich mehrmals überlegt, ob ich dann einen Doktor mache, weil auf einmal sind mir spannende Sachen aufgefallen, über die man wirklich hätte mal forschen sollen, während vorher hätte ich mir irgendwelche Sachen aus den Fingern saugen müssen. Ich würde definitiv anfangen zu arbeiten und dann wird man, glaube ich, auf Dinge treffen und kann dann genau überlegen, habe ich Lust, darauf hin zu forschen, was sehr praxisrelevant ist, was vielleicht auch noch weitestgehend unerforscht ist. Und meiner Meinung nach, also ich habe mich immer wieder trotzdem dagegen entschieden, weil ich das Gefühl hatte, dass ich irgendwie beim Arbeiten trotzdem mehr lerne und nie das Gefühl hatte, ich hätte Zeit dafür gehabt. Aber ich glaube, die Optionalität ist andersrum besser. Also wenn du erstmal arbeitest und dann kannst du jederzeit noch entscheiden. Kannst du, wenn zum Beispiel, wenn du hast Nachwuchs oder du musst dich eh verändern, weil du einen Job wechseln musst oder du bist 3 Jahre beim Unternehmen gewesen und willst mal einen Tapetenwechsel haben, dann kannst du immer noch mal entweder vielleicht auch zu einer US-Uni gehen oder irgendwo hin. Ich würde später machen. Und ich finde, da ist deine Position nicht gut vertreten. Also ich kann keins deiner Gegenargumente akzeptieren.
Ich finde, dein Argument zählt nur, wenn du einen Master oder ein MBA machen willst. Bei einer Promotion, glaube ich, machst du die später nicht mehr. Dann kleine Crash-Frage. Jemand fragt, ob er sein Sicherheitsdepot lieber auscashen.
Boah, ich habe gerade Angst, dass du irgendwann vor mir einen Doktor machst. Das wäre lustig, wenn unser Podcast Philipp Klöckner und Dr. Philipp Glöckler heißt.
Oh, jetzt. Ich hatte,
komm, zieh mal deinen Master nach
und dann mach noch schnell einen Doktor. Das wäre doch geil. Aber jetzt ist mein sportlicher Ehrgeiz natürlich geweckt. Also falls irgendjemand eine Idee hat,
cool,
wo ich schnell einen Doktor machen kann, mit Bachelor. Das muss hauptsächlich muss schnell und SPD einfach fragen. Sein.
Ja, genau. Gibt's hier eine Universität, die sich bereit erklären würde? Vielleicht kriegst du hier wie heißt das? Ein HC, einen
Ehrendoktor. Ja, nehme ich auch. Wir haben tatsächlich, glaube ich mal,
Anna Apps für die hervorragende Botschafterarbeit, die du leistest für die Apps.
Wir haben sogar mal einem Kollegen zum Geburtstag einem Doktor geschenkt irgendwo. Haben wir irgendwo ausgedruckt. Aber ich glaube, der hat das nicht auf seinem LinkedIn-Profil.
Aus Kabul oder was?
Okay. Ich ändere einfach mein LinkedIn.
Also ich wäre beeindruckt, wenn du auf legalem Wege einen Doktor bekommst.
Also meine DMs sind offen, meldet euch. So,
Dr. Glö. Es klingt wie so ein Love-Poetry-Typ,
finde ich. Sehr gut. Dann, also, Sicherheitsdepot. Lieber auscashen oder Sparpläne laufen lassen. Natürlich im Hinblick auf die wirtschaftliche Rezession.
Wahrscheinliche Rezession. Hast du schon wieder Trinken am Freitag gemacht heute?
Nee, heute ist zu früh. Ich habe seit Freitag nicht getrunken.
Ach so. Aber die Frage ist, welchen Freitag? Wir sind im Freitag, das weißt du, ne?
Ja, okay. Aber also Mittag mit Malte fällt diese Woche aus. Bewerbungen für nächste Woche laufen. DMs sind offen. Nächste Woche Mittwoch. Genau. Nehmen wir wieder ein bisschen später auf.
Können wir vorstellen, dass es ein Dekan ist, mit dem du essen gehst, damit du einen Titel bekommst. Genau.
Es wäre gut, wenn der Doktortitel so mitgebracht Eminenz wird zum Mittagessen.
Dafür übernimmst du dann auch die Rechnung vom Hessburger oder so. Was war jetzt die Frage? Achso, also Frage, mit dem Sicherheitsdepot lieber auscashen oder Sparpläne laufen lassen? Also Art 1, mit dem Sicherheitsdepot niemals an den Aktienmarkt gehen. Das ist halt einfach nicht sicher. Es gibt keine Sicherheit am Aktienmarkt. Maximal ganz, ganz langfristig. Das sollte man auf jeden Fall vorausschicken. Ich weiß jetzt nicht, was die Vorstellung von einem Sicherheitsdepot ist, ob das irgendwie ein feststehender Begriff aus einem anderen Podcast ist oder so, aber ich glaube, jetzt nachdem die Kurse, je nachdem ob man Tech war oder nur im Breitenmarkt, irgendwo zwischen 20% und 60% runter sind, die Verluste zu realisieren, ist meistens nicht die schlauste Sache. Ausgerechnet jetzt, wenn Aktien wieder billiger werden, werden die Sparpläne zu deaktivieren, hielte ich auch für falsch. Ich persönlich würde im Moment eher langsam anfangen, wieder nachzukaufen. Aber keine Anlageberatung. Ich würde jetzt nicht aus Panik aussteigen und ich würde vor allen Dingen auch nicht die Sparpläne stoppen. Und die Rezession, also wenn das Rezessionsangst ist, so ist, irgendwie darf das noch keine Rezession nennen, weil die Definition ist, dass 2 Quartale in Folge die Wirtschaft geschrumpft ist und dann technisch haben wir das noch nicht. Rein faktisch ist das, glaube ich, der Fall. Und das Szenario ist aber ja schon eingepreist in der Börse. Also wie Aktien jetzt bewertet sind, ist, dass man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit der Rezession in USA rechnet, dass die sich wahrscheinlich auch länger ziehen wird und nicht nur 2 Quartale. Dann ist ein relativ negatives Zinsszenario gibt, was sich wahrscheinlich aufhellen könnte. Je schwerer die Rezession wird, dann würde man wahrscheinlich nicht ganz so stark die Zinsen erhöhen. Aber deswegen jetzt zu verkaufen, ist letztlich gesehen zu spät. So, dann ist die Frage einfach ein Vierteljahr zu spät gestellt worden. Wie gesagt, ich verstehe jetzt nicht, was der Begriff Sicherheitsdepot heißen soll. Wenn das jetzt Geld ist, wovon im Herbst der Hausbau bezahlt werden muss und da ist gerade noch genug da, wie gesagt, dann gehört das eh nicht in den Aktienmarkt, dann muss man es jetzt auch verkaufen tatsächlich, aber nicht weil jetzt der richtige Zeitpunkt ist, sondern weil es niemals hätte in Aktien gehen dürfen. Und wenn es einfach ein langfristiges Depot ist, was man eigentlich vorhatte, nie anzufassen, dann würde ich jetzt nicht die Verluste realisieren. Ich würde nicht die Sparpläne, also wenn du jetzt die Sparpläne stoppst, dann hast du die letzten 3 Jahre sozusagen zu dem Dreifachen der normalen Preise eingekauft und jetzt, wo die Preise sich halbwegs normalisieren, hast du den Cost-Average-Effekt nicht mal mehr und erleidest einen Großteil der Verluste, aber hast nicht mal den Vorteil, dass wenn irgendwann sagen die Kurse sich wieder sozusagen normalisieren oder höher gehen, hast du nicht mal den Aufholeffekt dabei. Und das alles heißt aber nicht, dass wir trotzdem, also sagen, wenn die Rezession schwerer wird, wenn wir eine Consumer Credit Crisis bekommen, also die ganzen Kreditkarten und beinahe Peleta-Kredite und Autokredite platzen, dann kann es natürlich alles nochmal 10-mal schlimmer werden. Das kann schon auch passieren. Aber ich sehe Status heute jetzt keinen Grund, sich jetzt ausgerechnet dem Aktienmarkt zu entziehen oder das Geld. Aber ich verstehe, wie gesagt, noch nicht, wie sicher dieses Geld jetzt ist. So, wenn das Leben von abhängt, dann wie gesagt, darf das nicht dort sein.
Dann lass uns Earnings anschauen. Diese Woche haben wir nicht viel. Wir gucken uns einmal DocuSign an und The Real Real schon.
Hat sich eine Hörerin gewünscht.
Genau. Und dazu haben wir auch noch ein paar News, die Woche rausgekommen sind. Also, DocuSign, wie sieht's aus? Das Corona-Tal zu Ende?
Ja, schön wär's. DocuSign sollte jeder kennen. Das ist Dokumentmanagement-Software, so, wo man so Umschläge bauen kann, wo verschiedene Parteien Digitalverträge unterschreiben können. Noch nicht notariell beglaubigt, aber sagen trotzdem rechtswirksam, sofern sie keine notarielle Beglaubigung erfordern. DocuSign ist einigermaßen gut während Corona gewachsen, am Höhepunkt mit 58% damals. Das ist, wenn man überlegt, eigentlich wie stark der Rückenwind durch Corona war, ist das im Nachhinein fast ein bisschen langsam. Also wir haben uns damals immer gewundert, warum DocuSign nicht stärker davon profitiert. Also sie konnten sagen, das Momentum eigentlich nicht gut in Sales umwandeln oder nicht gut genug. Also man sieht schon eine klare Beschleunigung von vorher unter 40% auf dann an der Spitze 58% während Corona. Aber der Effekt wird jetzt eigentlich fast komplett aufgefressen, weil jetzt im Vorjahresvergleich zu dem starken 58% Quartal, das war das Q1 22 heißt das bei Ihnen, abweichendes Fiskaljahr, Kalender, technisch war es überwiegend das Q1 des letzten Jahres. Also 21, da ist man 58% gewachsen und jetzt schafft man nur noch 25,5%, unter anderem, weil das eben so ein starkes Quartal war. Das heißt, im Schnitt ist man dann wieder irgendwo bei zwischen 35 und 40. Die Rohmarge ist, bleibt relativ stabil bei 77,5. Würde man da jetzt nur auf Subscription schauen und Non-Gap, dann wäre die sogar bei 85 oder höher. Aber nach Gap und insgesamt ist sie eben bei 77,5%, was ein guter Wert ist. Man sieht relativ klar, dass DocuSign jetzt bei den Kosten die Handbremse anzieht. Marketing ist nur noch um $500,000 im Vergleich zum Vorquartal gestiegen. Also sie machen 456 Millionen Umsatz. Davon sind immerhin 300 Millionen Kosten. Entschuldigung, sie machen Umsatz 587 Millionen US-Dollar. Damit sind sie auf Jahressicht logischerweise dann auch bei 2 Milliarden Umsatz. Also schon richtig fett auch, was sie machen. Und im Vergleich zu diesen 589 Millionen Umsatz stecken sie ungefähr 300 Millionen in Marketing. Das ist jetzt zum Vergleich zum Vorquartal aber kaum noch gestiegen, während der Umsatz schon noch etwas steigt zum Vorquartal, aber auch nicht mehr so stark. Dadurch verbessert sich ein bisschen die operative Marge im Vergleich zum Vorquartal, weil man die Kosten eben im Griff hat. Insgesamt hat man nur 5 Millionen mehr ausgegeben als im Vorquartal. Bei einer Gesamtkostenbasis von fast 500 Millionen. Also es ist, wahrscheinlich hat man da Leute entlassen, weil die so ansonsten steigen die Kosten ja mal von alleine ein bisschen weiter. Die operative Marge ist noch ganz leicht negativ, minus 3,3%. Dann denkt man jetzt nur noch 25,5% Wachstum und dann ganz knapp negativ. Das ist ja nicht so geil. Obwohl sozusagen mit dem Wachstum würde man auf jeden Fall noch in die Profitabilität kommen nach Gap. Also diese 3% kriegt man, wenn man 25% wachsen würde im Jahr, schon ganz gut ausgeglichen über die Zeit. Was aber schon noch besonders ist, ist, dass DocuSign eine brutale Free Cashflow Marge hat. Der Operating Cashflow ist nämlich ein Drittel der Umsätze, ziemlich genau mit 196 Millionen. Also von diesen 589 Millionen werden 196% im gleichen Quartal in Cash verwandelt. Dadurch, dass man die Gewinne so ein bisschen vorzieht oder die Zahlungsströme vorzieht im Vergleich zur Realisierung des Revenues, das heißt, die Kunden bezahlen die Rechnung, also man kauft, glaube ich, Pakete für so und so viele Envelopes, also Unterschriftenmappen und verbraucht die dann im Laufe des Jahres und im Fortschritt wird das Revenue realisiert, während man diese Envelopes halt vorher schon kauft. Genau, und wenn man dann jetzt diese Free Cashflow Marge für die Rule of 40 nimmt, dann ist man durchaus bei einem akzeptablen Wert von 60%. Und dafür ist DocuSign dann, ich muss mal gucken, was sie noch kosten, also sind 17,5 Milliarden schwer, das müssten sehr sexy mal Umsatz sein bei 2 Milliarden Runrate, Sekunde, 6,7. Genau, und 38 mal KGV sogar. Das Problem ist halt so ein bisschen, dass 25% Wachstum wirklich nicht super gut ist. Und ob die Frage ist, ist das jetzt nur der Corona-Effekt, dass die Vorjahresvergleiche so stark waren, dass sie wie so ein E-Commerce-Ding eigentlich darunter leiden und kommen sie wieder Richtung 30% hoch raus am Ende? Dann würde ich sagen, ist DocuSign eigentlich ganz gut bewertet jetzt. Wenn man davon ausgeht, dass sie nach 58, dann um die 40, dann 35 und jetzt 25% immer langsamer wachsen, dann könnte sich die Bewertung noch weiter nach unten anpassen auch. Das ist ein bisschen schwer. Ich denke, sie könnten noch ein paar Quartale über 25 schaffen, ehrlich gesagt, weil die Vergleichswerte eher einfacher werden. Aber in Stein gemeißelt ist das nicht. Prinzipiell glaube ich, das Produkt ist sinnvoll. Wie gesagt, das Geschäftsmodell ist sehr cash-generativ, also man muss sich hier keine Sorgen machen, ob DocuSign irgendwann pleite geht oder sowas, dass die so weit von entfernt wie irgendwas. Wenn sie noch günstiger werden, könnten sie ein Übernahmekandidat für Microsoft sein, mit denen sie gerade eine neue Partnerschaft bekannt gegeben haben. auf Cashflow-Basis ist die Rule of 40 total gut. Sie haben auch erstaunlich viele Kunden. Das Neukundenwachstum ist angestiegen sogar. Problematisch ist aber, dass die NRR, also die Revenue Expansion, runtergegangen ist. Also die Verträge pro Kunde. Letztlich davon hängt, das ist ja der Treiber der Revenue Expansion, ist nicht hochgegangen. Das wiederum scheint sinnvoll. Also man muss sich fragen, wenn dein Geschäftsmodell ist, die Verträge eines Unternehmens zu digitalisieren, die bleiben ja relativ konstant über die Zeit oder wachsen nur genauso schnell wie das Unternehmen letztlich. Man kann natürlich sagen, es werden vielleicht immer mehr Verträge innerhalb einer Unternehmung digitalisiert, sobald DocuSign eingesetzt wird. Aber man sieht auf jeden Fall, dass Revenue Expansion 114 ist überhaupt kein schlechter Weg für NRR, also für die Netto nach Churn Revenue Expansion. Aber sie geht auf jeden Fall runter. Die war im Höhepunkt bei 125, ist jetzt nur noch 114. Nicht gut aussehen tut die Magic Number, also die Sales Effizienz. Sie haben mit diesen 300 Millionen Marketing und Sales haben sie im Vergleich zum Vorquartal nur 8 Millionen neues Revenue und das ist annualisiert dann 32 Millionen ARR rausgeholt. Also 300 Millionen Ausgaben, 32 Millionen neues ARR. Das ist halt dann rund eine Marketing-Effizienz von 0,1. Das druckt die Magic Number dann auch aus. Und die sollte sich mindestens bei 0,5 bewegen, noch besser bei 0,7. Da lag sie in der Vergangenheit auch, aber jetzt ist das erste Quartal, wo die signifikant darunter liegt. Und das verheißt eigentlich nichts Gutes. So, obwohl man viele neue Kunden gefunden hat, nur das sind eben Kunden, die noch nicht so viel Revenue beisteuern anscheinend. Und der Umsatz pro Kunde ist das erste Mal auch etwas runtergegangen. Und die Billings sind leicht rückläufig. Das heißt, dass auch der Cashflow sich in den nächsten Quartalen etwas verschlechtern könnte, während das Revenue wahrscheinlich den Cashflow einholen wird.
Auf der anderen Seite haben sie in Deutschland gerade einen neuen Hire gemacht, wie ich auf LinkedIn gesehen habe.
Und zwar wen?
Vielleicht, vielleicht machen sie Europa ein bisschen mehr.
Ja, sind auf jeden Fall sehr stark runtergekommen, ne? Also die sind jetzt schon, also wie gesagt, 7-mal Umsatz und 40-mal Price Earnings ist für ein hoch Cash-generatives und noch mit 25% wachsendes Unternehmen jetzt gar nicht so schlecht. Haben sich gefüttelt ungefähr, nicht ganz, fast gefüttelt. Die hatten einmal diesen 50% oder 40% Absturz, als das Wachstum dann ausgeblieben ist.
Ja, du hattest die auch mal, ne? Du hast ein bisschen Wachstum mitgenommen damals.
Genau, ich hatte sie mal selber und hatte sie dann mal auf einer Liste von Sachen, die ich glaube, da waren sie schon runtergekommen, wenn ich mich nicht irre, bin mir auch nicht sicher. Wie gesagt, langfristig ist es eine total solide Company und 25% Wachstum, da wenn du 2 Milliarden Umsatz machst, dann wächst halt auch nicht mehr 60% im Jahr, das ist ja auch klar. Was mir jetzt so ein bisschen schwer, wenn die im nächsten Quartal wieder über 25 landen, dann würde ich sagen, ist eigentlich eine gute Zeit, damals zu überlegen, ob man auf der Bewertung jetzt gerade nicht wieder einsteigen kann mit 33% Free Cashflow Marge. Ich kann es nochmal auf die letzten 12 Monate rechnen, den Free Cashflow, damit wir jetzt die Saisonalität nicht drin haben. Das sind 566, es müsste 25% von 2,22 Millionen müssten rund ein bisschen mehr als 25% Free Cashflow Marge sein, über das Gesamtjahr. Schon ganz ordentlich. Ich glaube, es ist ein solides Unternehmen, was aber natürlich im Vergleich zu den Corona-Werten jetzt erstmal eine Enttäuschung war während der letzten Quartale. Darf nur nicht weiter verlangsamen sich das Wachstum, was leider aber, also Quartal zu Quartal ist das Wachstum schon sehr niedrig, muss man sagen. Gegenüber dem Vorjahr sieht es noch gut aus, aber 1,5% zum Vorquartal ist echt nicht viel, ne? Und dass sie Kosten jetzt einsparen, spricht ja auch dafür, wie sie über ihr Geschäft denken, würde ich mal sagen. Von daher, einsteigen würde ich jetzt definitiv auch nicht.
Dann lass uns über The Real Real reden. Ein E-Commerce Luxus Secondhand Shop. Marktplatz, würde ich sagen, oder?
Genau, Secondhand für Luxus irgendwie, Designerware, Uhren, glaube ich, später dann auch aufgenommen, wenn ich mich nicht irre, Schmuck, Handtaschen, alles irgendwie, was deutlich über $500 kostet an Mode, ist 2019, glaube ich, an die Börse gegangen, vor Corona, was bei dem Modell vermutlich schlau war, weil Luxury Online hat eher verloren eigentlich während Corona, weil es weniger Gründe gab, irgendwie Designer-Dresses oder irgendwelche Abendroben zu kaufen. Sie machen einen Umsatz von 147 Millionen US-Dollar. Das liegt fast 50% über dem Vorjahr. Das heißt, sind jetzt ordentlich gewachsen. Dazu muss man mal sagen, dass sie während Corona eben auch eine echt schwere Zeit hatten.
Und das ist Außenumsatz, GMV, oder?
Nee, das ist der Innenumsatz.
Wow, was machen die so an Take-Rate? 15%?
GMV im ersten Quartal ist 428 und davon nehmen sie mehr als ein Drittel an Revenue mit. Es kann aber auch sein, da bin ich mir nicht so sicher. Es gibt theoretisch zwei mögliche Modelle und die mischen sich manchmal. Also du kannst sagen, du machst einen Marktplatz mit einer 30% Take-Rate, so würde es jetzt ja eigentlich aussehen. Es kann aber auch sein, dass du einzelne Sachen selber aus Balance Sheet nimmst. Also du wirst ja irgendwann so gut darin, die Preise von diesen Handtaschen, Schuhen und was weiß ich zu beurteilen. Und sagen wir mal, du hast eine Abteilung, die professionell einkauft in Secondhand-Läden und genau weiß, dass sie irgendwie eine Givenchy Nightingale-Tasche oder Hermes Birkenbag oder was auch immer sozusagen oder irgendwelche Louboutin-Schuhe oder so. Wenn du genau weißt, wir können die wahrscheinlich innerhalb von 30 Tagen mit der und der Wahrscheinlichkeit zu dem und dem Preis flippen, dann könntest du die ja direkt vom Händler oder Kunden ankaufen. Also du machst quasi kein Commission-Modell, wo dir 30% des Verkaufspreises geben lässt, sondern du bietest dem Kunden, der Kundin einen Festpreis und sagt, wir würden dir diese Tasche, wie gesehen, wie geprüft, für den Preis abkaufen und du musst dich nicht um den Verkauf kümmern. Und so könntest du dann auf eine entsprechend hohe Handelsmarge kommen. Das sind eigentlich die zwei Modelle, die es gibt. Verkauf auf Kommission mit Take-Rate oder du kaufst selber aufs eigene Risiko an und dann verkaufst du es selber. Dann kämst du auf eine 30-40% Marge. Dafür weiß die Kundin aber sofort, dass die Sache verkauft ist und kriegt sofort das Geld. Da sie 70 Millionen an eigenem Inventory haben, würde ich davon ausgehen, dass sie das definitiv machen. Das Gute ist schon mal, das Inventory ist stabil geblieben. Da bleiben sie nicht drauf sitzen offenbar. Genau, also aus diesen 400 Millionen Umsatz machen sie 147 Millionen Revenue. Davon bleiben 78 Millionen Gross Profit übrig. Und dann kommen aber Kosten in Höhe von 133 Millionen dazu, woraus sich dann ein operativer Verlust von über 50 Millionen ergibt. Und das sind wiederum ein Drittel des, also ganz grob ein Drittel des Umsatzes. Jetzt könnte man sagen, die wachsen ja mit 50%, dann ist es ja noch okay, aber wie gesagt, das ist so ein bisschen der Corona-Aufholeffekt, den man da auch sieht. Und mit so einem Handel/Marktplatz-Modell noch 30% hinten zu liegen bei der operativen Marge ist schon nicht einfach. Und erschwer, also ich würde jetzt definitiv nicht mein Geld reinstecken, obwohl ich in was Ähnlichem investiert bin, das eine bessere operative Marge hat, glaube ich. Und das Problem ist, das habe ich bei Ohne Aktien wird schwer in der letzten Folge beschrieben, das ist jetzt wieder eine Firma, wo man sich auch mal durchrechnen muss, wie lange kann das so funktionieren. Denn der operative Cashflow, also sagen wir, das Cash, was die Firma verlässt, was ist das Gegenteil von Überschuss, das Auszahlungsdefizit oder Einzahlungsdefizit, ist für rund 50 Millionen im Quartal. Und auf Tash haben die noch 360 Millionen. So, 50 Millionen mal 4 sind 200 Millionen negative Cashflow im Jahr. 360 auf der Bank heißt 7-8 Quartale Zeit, bis wir uns einen neuen Namen dafür ausdenken müssen. Die Frage ist, also man muss jetzt da sagen, dadurch, dass die noch relativ schnell wachsen mit diesen 50%, hätten die wahrscheinlich die Möglichkeit, sich nochmal mit Geld zu versorgen. Da würde eventuell jemand wieder investieren, weil man glaubt, ganz langfristig kann das dann doch noch funktionieren. Gucken wir, was die Bewertung ist. Ah, nee, sind mit 0,5 mal Sales bewertet. Und also die Marktkapitalisierung ist 300 Millionen. Das heißt, dass die 360 Millionen Cash auf der Bank. Also sie haben eigentlich sozusagen, haben eine negative Market Cap, wenn man jetzt das Cash abziehen würde. Und es wird oft, dafür würde ich eigentlich gerne mal warnen. Es gibt, werden oft sagen, so Fondsmanager oder irgendwelche Finanzinfluencer, die Company ist nicht mal mit dem Cash bewertet. Und die sagen so, als wäre das was Gutes, als könnte man jetzt das Cash günstig kaufen. Das stimmt vielleicht, wenn man ein Private Equity Unternehmen ist oder so. Aber in aller Regel heißt das, wenn eine Company mit weniger als dem Cash bewertet ist, dass man relativ sicher davon ausgeht, dass sie pleite gehen. Sonst gäbe es keinen Grund, weniger als das Cash für eine Company zu bezahlen. Also es ist definitiv keine gute Argumentation, wenn man das hört. Wäre ich immer vorsichtig. Ich glaube, bei Oscar Health wurde es zum Beispiel immer so verwendet. Und mir sagt das immer, das Modell funktioniert nicht, wenn der Markt dem operativen Modell eine negative Bewertung gibt. Und nichts anderes heißt das, wenn der Gesamtcompany-Wert weniger als das Cash-Wert ist, dann heißt das operative Geschäft wird sozusagen mit einem negativen Geldbetrag bewertet, dass es ein Kostenfaktor ist für den Enterprise Value. Nee, aber auf 0,5 mal Umsatz kannst du halt auch nicht viel Geld aufnehmen. Also die bräuchten ja, um ein Jahr jetzt weiter durchzustehen, bräuchten sie 200 weitere Millionen. Die Company ist aber 300 Millionen wert. Würdest du jetzt also eine Kapitalerhöhung machen, neues Geld reinbekommen, würdest du sagen, allein für dieses eine Jahr 60% verwässern, je nachdem, aus welcher Richtung man zieht, verwässern würden müssen. Das heißt, es ist eigentlich auch keine Option, sich noch mit Geld zu versorgen, sondern die müssen unheimlich schnell wachsen und gleichzeitig Kosten sparen. Von daher, und sagen, als eine der Konsequenzen hat die CEO jetzt auch das Handtuch geworfen und nach so langer Zeit den Abgang. Das ist eine Internet, wie sagt man, nicht Veterinärin, Veteranin.
Ja, wo war die früher?
Internet-Veteran, die auch schon Pets.com zugrunde gerichtet hat. With all due respect. Also man muss natürlich immer sagen, es ist ja unheimlich schwer, überhaupt so weit zu kommen. Ne? Also eine Firma bis zu ganz sicher kein Zeichen von Unfähigkeit, wenn man so eine Firma überhaupt an die Börse bringt. Und es ist eigentlich schade, dass, also du kannst eigentlich Rent the Runway in die gleiche Tonne schmeißen. Du kannst Stitch Fix wahrscheinlich. Stitch Fix ist nicht ganz so, verbrennt nicht ganz so viel Geld, aber läuft auch nicht super, wächst dafür aber auch nicht mehr. Diese ganzen Women-led Fashion-Modelle an der Börse funktionieren leider alle, ehrlich gesagt, nicht sehr gut. Es liegt natürlich nicht daran, dass sie von Frauen geleitet ist, sondern es soll gar nicht.
Alles, was Fashion ist, funktioniert aktuell nicht. Gib mir ein Modell, das funktioniert.
Ist ein Unterschied, ob du sozusagen negatives EBIT von 5% hast oder hier von 30%, glaube ich. 5% in einer so einer rezessiven Phase mit schweren Vorjahresvergleichen ist nochmal was anderes. Aber es ist eigentlich schade, dass ausgerechnet diese Modelle jetzt wirklich, wirklich nicht gut funktionieren. Rent the Runway hat sich ein bisschen verbessert bei der Burn. Also früher haben sie ja mehr Verlust als Umsatz gemacht. Das ist jetzt etwas besser geworden, aber ist auch noch hochdefizitär. Das heißt, ich würde vermuten, dass Rent the Runway und The Rereal in 2 Jahren nicht mehr da sind. Stitch Fix kann das schaffen, ist auch weit entfernt davon, eine spannende Company zu werden, meiner Meinung nach. Nicht gut, und vor allen Dingen ist natürlich für die ganzen Modelle, die dahinter liegen, also die mit ähnlichen Modellen, irgendwie Secondhand, hier, dann du möchtest ja immer, dass alle Unternehmen Secondhand-Marktplätze werden. Das ist natürlich jetzt auch nicht gut für die, weil das jetzt zu bauen ist gerade teurer geworden, weil The Rereal hat es versucht, war an der Börse, wird wahrscheinlich verschwunden sein in 2 Jahren. Es wurde dann vor allen Dingen Geld vernichtet. Das ist natürlich kein guter Case, um dann den nächsten Secondhand-Marktplatz zu bauen, wenn nicht mal das auf der Scale, ne, bei dem Umsatz bei irgendwie 1,5 Milliarden GMV im Jahr, wenn das schon nicht funktioniert.
Ich glaube, das Secondhand funktioniert vor allem für die Marken.
Dass sie es selber machen, oder wie?
Ja.
Ja, aber keine der Marken.
Und wahrscheinlich für the Rereal wäre es sinnvollste, wenn sie das als White Label anbieten für die Marken.
Ja, was du machen könntest, also ich wollte gerade sagen, die Marken haben ja nicht die operative Expertise, um das ganze logistische Handling von so viel Retouren, Aufarbeitung und so. Der größte Kostenblock für diese Unternehmen ist übrigens nicht etwa Marketing, wie man denken würde, sondern das Handling dieses ganzen Turnovers ist halt unheimlich geldintensiv, weil es unheimlich viel menschliche Arbeit braucht, egal wie gut man es optimiert. Und du kannst natürlich sagen, du machst so eine Art Retourenhandling und Secondhand as a Service für andere Marken. Und dann versuchst du noch mehr Scale zu kommen, indem du nicht nur für The Rereal, sondern auch als White Label, wie du sagst, das so ein grünes Lagerhaus oder grüne E-Commerce Logistik für große Marken anbaust, inklusive Secondhand und Retouren. Das könnte ein spannendes Modell sein vielleicht, aber
ja, und nochmal zurück zu der CEO. Also diese Julie war 1999 wurde sie CEO von Pets.com. Pets.com ist so das Dotcom-Bust-Beispiel eigentlich, oder? Es wird immer wieder erwähnt, wenn man irgendwie über den 2000-Crash geht.
Also Pets.com hat es geschafft, unter anderem mehr Geld für Marketing auszugeben, also nur für Marketing, ohne alle anderen operativen Kosten, als sie Umsatz hatten. Also es wäre billiger gewesen, den Leuten direkt das Geld zu geben. Aber um fair zu sein, muss man sagen, schuld daran sind VCs, nicht die Gründer, meiner Meinung nach. Also wenn dir jemand Geld gibt, sowas zu machen, dann ist nicht die Aufgabe des Gründers, sondern die Vision umzusetzen, so effizient wie möglich. Aber wenn niemand nach Effizienz fragt, und so war das 1999 definitiv, das war genau wie vor einem Jahr sozusagen in dieser Blase, dann würde ich jetzt explizit dem Gründer oder der Gründerin nicht die Schuld dafür geben, ehrlich gesagt. Oder nur sehr begrenzt.
Der große Unterschied ist, sie war CEO und ein Jahr später musste sie den Laden dann zumachen und meint, sie hätte noch ein bisschen Geld an die Shareholder zurückgegeben. So. Sie hat im Gegensatz zu Adam Newman, der ja irgendwie jetzt wieder eine Riesenrunde geraced hat für irgendwie ein neues Krypto-Öko-Thema, war sie danach echt so verbrannt, dass sie halt eigentlich nichts mehr bekommen hat. Und daraus hin hat sie dann gegründet. Also es war so der Angriff nach vorne heraus, dass sie das gemacht hat. Und ich glaube halt jetzt ist sie an dem gleichen Punkt, dass sie halt sagt so, ich habe das, also pets.com, das war die Hölle für mich. Ich habe keinen Bock, das jetzt wieder zu machen. Weil was wird denn als nächstes kommen? Als nächstes wird doch jetzt eine große Layoff-Sache dort passieren. Die müssen doch sich auch von irgendwelchen, also von Leuten, von Themen und von allem trennen, damit sie das Ding irgendwie noch ein bisschen am Leben halten oder halt gedreht bekommen.
Ja, Stitch Fix hat gerade 15%, das entspricht 330 Mitarbeitern in San Francisco angekündigt. Die sind schon public auch börsennotiert, haben 15%, ist gewaltig. Damit könnten sie ja fast profitabel werden. Vielleicht sogar. Aber
unser Layoff-Channel hier auf Discord, der geht ganz schön ab die letzten Tage. Also
ja, Convoy hat auch entlassen, Logistik.
Berlin Brands Group ist gerade in der Presse, 100 Leute. Irgendjemand hatte auch geschrieben, dass Planetly Leute angeblich entlässt. Da haben wir aber keine Source für. Also vielleicht piepen wir das wirklich erstmal. wird ein tougher Sommer.
Ja, schade, dass die Modelle, also das ist nachhaltig, women-led, das ist ja eigentlich, was man sehen möchte mehr. Aber Didi und Honestco kannst du ja auch noch damit reinlegen. Eigentlich leider funktioniert ja, das alles.
Bird so. Hat auch Leute entlassen. Hier ist guter Jungs. Was sonst noch auf Layoffs? Es wird nicht weniger.
So, wir haben auf deinen Aufruf unheimlich viele gute Hörerfragen bekommen. Die reichen noch für 3 weitere Sendungen. Das ist gut, ihr dürft trotzdem auch neue schreiben, gerade wenn es aktuelle gibt, aber auch sonst. Die Earnings Season ist vorbei und startet damit auch gleich wieder, bald im Juli. Können wir uns mal wieder ein bisschen tiefer mit ein paar anderen Themen beschäftigen. Und wir holen vielleicht noch so irgendwelche Earnings, die wir vergessen haben, was ja immer mal passiert, auch nochmal auf.
Top. In diesem Sinne, genießt die Sonne, habt ein schönes Wochenende. Bis Mittwoch. Peace.
Ciao, ciao. Bleibt stabil.